Viele Menschen machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Das Passafest steht bevor. Und da kommen die Menschen vom Land mit nach Jerusalem und wollen da sein. Es ist immer eine ganz besondere Stimmung in Jerusalem zum Passafest. Da wollen viele hin. Auf den Straßen ist viel los. Man hört das Lachen von Menschen. Ein großes Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Hast du dir nicht ein neues Haus gebaut, einen neuen Acker gekauft? Geht's weiterhin gut? Ein großes Hallo auf den Straßen. Und auch Jesus und seine Freunde wollen da dabei sein. Aber Jesus hat etwas ganz Besonderes vor. Dieses Mal reitet er auf einem Esel vom Ölberg in die Stadt Jerusalem. Das ist ein Zeichen. Und die Menschen deuten es auch gleich richtig. Wer kommt denn da geritten? Sie gucken genau hin. Könnte das unser neuer König sein? Sie schauen und erkennen den Reiter. Einige lassen Jesus direkt hochleben. Sie feiern ihn schon als den neuen König, den Sohn Davids. Sie ziehen ihre Obergewänder aus und breiten sie wie einen roten Teppich vor Jesus aus, dass er darüber reitet. Die Menschen machen sich Hoffnung. Jesus, der wendet sich immer den armen Menschen zu, denen am Rande der Gesellschaft, die ausgegrenzt sind, den kranken Menschen. Der ist für die Menschen da, die es nötig haben. Er stellt sein ganzes Leben in den Dienst von Menschen. Er ist so liebevoll und er tritt unerschrocken für Gerechtigkeit ein. Er tut ganz genau das, was die Menschen sich von einem König erwarten. Und sogar Kranke heilt er. Der muss Gott auf seiner Seite haben. Das muss doch einfach Gottes neuer König für sein Volk sein. Natürlich gefällt das, was hier abgeht, nicht allen. Die Mächtigen im Volk und die geistliche Elite, die sehen das gar nicht gerne, wie Jesus sich feiern lässt. Das riecht nach Aufruhr, nach Rebellion. Sie haben schon lange ein misstrauisches Auge auf Jesus geworfen. Jesus redet so viel von Liebe und Gnade. Aus ihrer Sicht eher ein bisschen zu viel. Sogar mit Sündern ist er. Passt er seinen Begriff von Liebe nicht etwas zu weit? Er tritt alles mit Füßen, was ihnen heilig ist. Jesus sagt den Leuten, dass sie aufhören sollen. Du darfst dich hier nicht als König feiern lassen. Das muss sofort ein Ende haben. Hört damit auf. Wisst ihr, wenn diese Leute aufhören würden, zu feiern, zu lachen, zu singen, dann würden wahrscheinlich die Steine weitermachen. So antwortet Jesus ihnen. Und er lässt die Leute einfach weiter feiern. Das gefällt den Menschen, denn sie erkennen, Jesus hat Mut. Er riskiert unerschrocken seine Freiheit, vielleicht sogar sein Leben für eine gerechtere Welt. Sie feiern gerne weiter mit ihm. Lasst uns Christus loben. Das Lied "Lobt in seinem Heiligtum" singen wir jetzt miteinander. Jesus sehnt sich danach, mit seinen Freunden das Passafest zu feiern, das Fest der Befreiung seines Volks. Darum organisiert er einen richtigen, schicken Raum dafür, einen Raum mit Polstern. Und er organisiert ihn ganz geheim. Wir haben das gespürt. Jerusalem ist für ihn zu einem heißen Pflaster geworden. Da muss er aufpassen. Er möchte unbedingt mit seinen Freunden dieses Fest feiern und will keine Verhaftung riskieren. Darum sagt er ihnen, wenn ihr jetzt in die Stadt kommt, dann seht ihr einen Mann mit einem Gefäß, dem geht ihr nach und der geht in ein Haus und in dem Haus sollt ihr danach fragen, was für einen Raum wir haben können. Darüber darf nicht auf der Straße gesprochen werden, das muss im Geheimen geschehen, das darf niemand mitbekommen. Jesus sehnt sich danach, mit seinen Freunden dieses Passafest zu feiern, dieses Fest der Befreiung. Aber während er es mit ihnen feiert, da durchbricht er auf einmal die Liturgie. Er nimmt das Brot und dann sagt er nicht, das ist ungesäuertes Brot, schmeckt zwar nicht so gut, aber es musste damals schnell gehen, als wir frei waren. Deshalb haben wir keine Zeit mehr gehabt, das durchsäuern zu lassen. Deshalb haben wir ungesäuertes Brot, sondern er sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann nimmt er den Wein und sagt nicht, lasst uns unsere Freiheit feiern, dass wir in Freiheit leben können und nicht mehr in Knechtschaft, sondern er sagt, das ist der neue Bund, den Gott in meinem Blut mit den vielen Menschen schließt. Jesu Freunde sollen in Zukunft dieses Fest der Freiheit ganz anders feiern. Und dann spricht Jesus von seinem Tod. Wem ist da noch zum Feiern zumute, wenn ein Freund von seinem Tod spricht? Und dann sagt Jesus auch noch, und einer von uns, liebe Freunde, die wir hier zusammen am Tisch liegen, einer von uns, der wird mich verraten. Der wird dabei mitmachen, dass ich gefangen genommen werde. Und er wendet sich zu Petrus, zu einem seiner engsten Freunde, und er sagt dem Petrus, und du wirst sagen, dass du mich gar nicht kennst. Petrus ist vollkommen entrüstet. Das kann gar nicht sein. Jesus, egal wo du hingehst, ich gehe überall hin mit. Und wenn du stirbst, dann gehe ich mit dir in den Tod. Aber Jesus sagt, nein, Petrus, wenn der Hahn kräht, morgen beim Sonnenaufgang, das sind jetzt nicht mal mehr 12 Stunden, bis dahin wirst du 3-mal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Da war sicher niemandem mehr zu feiern zumute. Jesus spricht von seinem Tod und davon, dass sogar seine Freunde ihn im Stich lassen werden. Aber er sagt auch, das geschieht für euch. Das geschieht für alle Menschen. Das ist nicht sinnlos. Aber einfach zu verstehen ist das auch nicht. Und trotzdem, obwohl es nicht einfach zu verstehen ist, haben Menschen es erlebt. Immer wieder. Die ganzen letzten 2000 Jahre haben Menschen erkannt, dass Jesus für sie, für uns gestorben ist. Menschen haben erkannt, dass Jesus gestorben ist, um uns von Schuld zu befreien und um uns mit Gott zu versöhnen. Leidende Menschen haben Zuversicht bei Christus gefunden, der selber ja das Leid kennt, so wie kaum ein anderer. Menschen, die zweifeln und an ihre Grenzen kommen, die haben sich an Christus halten können, der selber erlebt hat, dass er von Gott fern ist und an seine Grenzen gekommen ist. Das Abendmahl ist über die beiden Jahrtausende für viele Menschen in verschiedensten Lebenslagen ein Mahl der Befreiung und des Trostes gewesen. So werden wir es nachher auch noch feiern. Nach diesem Essen geht Jesus mit seinen Freunden raus. Ihn befällt die Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Deshalb will er mit seinen Freunden zusammen sein und er will mit ihnen an einem Ort sein, wo er sich wohlfühlt, geborgen fühlt, wo er einfach gerne mit seinen Freunden ist. Und das ist der Garten Gethsemane. Sie gehen zusammen dahin und er bittet seine Freunde, bleibt wach, passt auf, ich brauche euch jetzt dringend in meiner Nähe. Ich will noch gerade beten gehen. Und dann geht er einige Schritte weiter und betet. Voll Angst. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass das alles an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir singen miteinander in jener Nacht vor seinem Tod. Noch als Jesus mit seinen Freunden im Garten Gethsemane ist, da wird er gefangen genommen. Ihm werden die Hände gebunden und er wird in das Haus des Hohenpriesters geführt. Von da aus geht es von einer Verhandlung zur anderen. Erst wird er vor den Hohen Rat gestellt, dann vor den römischen Statthalter Pilatus. Dann kommt er zu Herodes, dem Machthaber von Galiläa, der gerade zufällig in der Nähe ist. Und dann wieder zurück zum römischen Statthalter Pilatus. Die einen wollen Jesus gerne hinrichten, aber sie haben das Recht dazu gar nicht. Und die anderen könnten es tun, aber sie erkennen gar nicht, warum sie das tun sollten. Jesus wird hin und her gereicht, in Ketten. Immer wieder wird er geschlagen, verspottet und Menschen sagen falsch gegen ihn aus. Pilatus, der mächtigste Mann in Jerusalem, der hält Jesus für unschuldig. Und er könnte jetzt tun, was er für richtig hält. Aber auch wenn er der mächtigste Mann ist, er spürt die Macht des Volkes. Und das Volk fordert den Tod Jesu. Schließlich gibt er dem Volk nach. In diesen Stunden ist Gottes Sohn ohnmächtig. Es erschrickt. Ihm sind die Hände gebunden. Nach den Misshandlungen ist er nicht einmal mehr imstande, den Querbalken des Kreuzes hoch zum Hügel Golgatha zu tragen, wie er es eigentlich tun sollte. Jemand anderes muss es für ihn tun. Und am Kreuz verspotten die Menschen ihn. Er solle doch herabsteigen, wenn er der König und Messias ist. Aber Jesus ist ohnmächtig. Ihm sind die Hände gebunden. Er ist ans Kreuz geschlagen. Das ist so gar nicht das Bild, das man eigentlich von einem Gottessohn hat. Jesus sind die Hände gebunden. Trotzdem, ich stelle fest, dass gerade dieses Bild mich tröstet. Menschen erfahren Gewalt, manchmal von Menschen, die ihnen ganz nahe stehen, manchmal in der eigenen Familie. In Syrien und in vielen anderen Ländern erleben Menschen Krieg und Terror. Und die, die davor fliehen, werden in Ländern, in denen man ihnen leicht helfen könnte, abgewiesen. Andere Menschen werden schwer krank oder sterben, manchmal sehr plötzlich. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, Gott könnte dagegen etwas tun, aber er will nicht. Er hat irgendwie höhere Pläne. Mir würde es ganz schön schwer fallen, Gott zu vertrauen. In Christus offenbart Gott, dass er eine ohnmächtige Seite hat. Jesus Christus sind die Hände gebunden, aber er ist dabei. Ganz, ganz nahe ist er. Er liefert sich aus und leidet ohnmächtig mit den Menschen, die leiden. Das ist eine Seite des dreieinigen Gottes. Wir erleben Gott auch heute so. Auch heute erleben wir, dass Gott ohnmächtig mitleidet und dass er nicht allmächtig einschreitet. Wir werden an Ostern wieder davon hören, dass Gott stärker als der Tod ist, dass er Jesus vom Tod auferweckt, dass er durch seinen Geist machtvoll wirkt. Aber gerade an Karfreitag sollten wir dem ins Auge sehen, dass wir Gott auch ohnmächtig und leidend erleben. Es ist wichtig, den Karfreitag, den Tod des ohnmächtigen Gottessohnes auszuhalten und nicht immer sofort zu Ostern, zur Auferstehung kommen zu wollen. Denn gerade an Karfreitag können wir Gott kennenlernen, wie er dem Leid in der Welt mit Respekt und mit Mitgefühl begegnet. An Karfreitag verleiht er leidenden Menschen ihre Würde. Er nimmt sie ernst, er stellt sich an ihre Seite und er leidet mit ihnen. Wir singen miteinander Herzliebster Jesus. Liebe Gemeinde, Jesu Leben und gerade sein Leiden haben das ganz deutlich gemacht. Jesus geht konsequent den Weg der Liebe und der Gerechtigkeit. Einen anderen Weg gibt es für ihn gar nicht. Er setzt sich für Menschen und für ihr Recht ein. Richtig naiv könnte man meinen. Es ist doch absehbar, dass ihn das Leben kosten wird. Ist damit irgendjemandem gedient? Offenbar meint Jesus genau das, dass damit irgendjemandem gedient sei. Für euch, sagt er, für die vielen geschieht das. So sagt er es bei dem Passafest. Wir erinnern uns daran jedes Mal, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, dass Jesus das sagt. Das geschieht für euch, für die vielen Menschen. Schließlich wird Jesus gefangen genommen und zum Tod am Kreuz verurteilt. Schön, dass er so mutig war, aber diesem himmelschreienden Unrecht hat er nichts mehr entgegenzusetzen. Er scheitert mit seiner naiven Liebe. Oder etwa nicht? Jesus weiß, worauf das alles hinausläuft. Er ist nicht dumm. Er kündigt es sogar noch an. Offenbar leitet ihn ein naives Gottvertrauen, die Gewissheit, dass er Gott auf seiner Seite hat. Aber wohin leitet ihn das? Ich möchte jetzt noch zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus dieser Erzählung von der Hinrichtung besonders betrachten. Das sind Lukas 23, die Verse 46 und 47. Und Jesus schrie laut: Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es wollte. Ich weiß nicht, ab wann dieser Hauptmann in das Geschehen um Jesus involviert ist. Jetzt trägt er auf jeden Fall die Verantwortung. Er hat als Hauptmann den Oberbefehl über die Hinrichtung. Er bekommt genau mit, was passiert. Und das lässt ihn Gott loben. Er erkennt, dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es will. Wann lobt man Gott? Eigentlich hätte ich gedacht, dass Menschen gerade dann Gott loben, wenn Wunder geschehen, wenn sie besonderen Segen erfahren, wenn sie etwas Tolles erleben. Was sieht der Hauptmann? Warum lobt er Gott? Jesus wird hingerichtet und stirbt schmachvoll am Kreuz. Offen zur Schau gestellt, jeder kann und soll ihm beim Sterben zusehen. Seine Hinrichtung lädt zum Spott ein. Vielleicht hat der Hauptmann noch gehört, wie Pilatus gesagt hat, dass er Jesus für unschuldig hält. Aber der Hauptmann bildet sich noch ein ganz anderes Urteil. Jesus ist nicht nur unschuldig, er hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es will. Der Hauptmann sieht, wie ein gerechter Mensch hingerichtet wird, wie er scheitert, und er lobt Gott. Ist einem in so einer Situation danach Gott zu loben? Offenbar kann man Gott nicht nur wegen Erfolgsgeschichten loben. Der Hauptmann lobt Gott, weil er Zeuge davon wird, dass ein Mensch sein Leben für das Gute lässt. Weil ein Mensch für das stirbt, woran er glaubt. Weil ein Mensch sein Leben lässt im Kampf für die Liebe, für Gnade, für Gerechtigkeit. Weil ein Mensch sein Leben für andere Menschen opfert. Der Hauptmann sieht keine Erfolgsstory, überhaupt nicht. Aber vielleicht hat er einfach nicht mehr geglaubt, dass es solche Menschen gibt. Darum lobt er Gott. Was kann der Welt Besseres geschehen, als dass Gott für seine hingebungsvolle Liebe gelobt wird? Ich bin erschüttert, dass Menschen im Namen Gottes Angst und Schrecken verbreiten und Gewalttaten verüben. Und dabei loben sie immer wieder die Größe Gottes, Allahu Akbar. An diesen Gott glaube ich nicht. Und zum Glück glauben auch die allermeisten Muslime nicht an diesen Gott, der Angst und Schrecken verbreitet. Gerade diese Woche, sofort noch am selben Tag, hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland die Attentate in Brüssel kommentiert. Wir sind tief erschüttert über diese feigen Anschläge auf unschuldige Bürger. Wir stehen solidarisch an der Seite Belgiens. Wir trauern um die vielen Opfer und sind in Gedanken und Gebeten bei den Familienangehörigen. Und am Ende heißt es, euch wird der Zorn Gottes und der gesamten Menschheit treffen. Diese Schandtaten werden niemals Erfolg haben. Wer das im Ganzen nachlesen kann, kann das bei www.islam.de nachlesen. Ich bin erschüttert über diesen islamistischen Terror, so wie die allermeisten Muslime auch. Es trifft mich aber auch, und vielleicht sogar noch mehr, dass Menschen Jesus Christus und unseren himmlischen Vater loben und gleichzeitig Zäune vor Menschen in Not errichten und dass sie Stimmung gegen diese Menschen in Not machen. Da finde ich das Lob des Hauptmanns richtig erfrischend. Er lobt keinen Gott des Terrors, er lobt keinen Gott der Abschottung, er lobt einen mutigen Gott. Er lobt Gott für die hingebungsvolle und opferbereite Liebe Jesu. Die Welt braucht Menschen, die genau diesen Gott anbeten, die vor ihm ihre Knie beugen, denn genau das bedeutet das Wort Anbetung. Ich beuge meine Knie, ich erkenne diesen Gott als meinen Herrn an. Wer Gott anbetet, wer vor ihm seine Knie beugt, der ahmt Jesus Christus in seiner hingebungsvollen Liebe nach, der lässt ihn sein Herrn sein, er beugt sein Knie vor ihm. Jeder Evangelist erzählt seine Geschichte Jesu auf eine ganz eigene Art. Darum haben wir ja 4 Evangelien. Lukas schreibt sein Evangelium gegen Ende des 1. Jahrhunderts. In dieser Zeit werden Christen für ihren Glauben gefangen genommen und auch hingerichtet. Diese Leser des Lukas-Evangeliums, die lesen nicht nur, dass Jesus für sie stirbt, sie müssen auch damit rechnen, dass sie selber wie Jesus sterben werden. Lukas schreibt für Menschen, die glauben, dass der Tod Jesu ihnen zugutekommt, für die vielen Menschen. Er schreibt aber auch für Menschen, denen die Haltung Jesu zum Vorbild wird, die ihm tatsächlich in den Tod folgen. Darum formuliert Lukas ein eigenes letztes Wort Jesu. Eins, das wir bei keinem der anderen Evangelisten finden. Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Da ist es gut aufgehoben. Egal, wohin dieser Weg der Liebe und Gerechtigkeit führt, selbst wenn er zum Tod führt, ist das Leben in Gottes Händen gut aufgehoben und geborgen. Jesus fühlt sich bei seinem Vater geborgen. Er hat zwar Angst, aber er betet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er weiß, dass sein Leben in Gottes Händen geborgen ist. Das macht Mut. Wenn wir das hören und lesen, dann macht das Mut. Unser Leben ist in Gottes Händen geborgen. Darum können wir mutig und vielleicht manchmal auch naiv diesen Weg der Liebe gehen. Amen.